sicher alle schon zu tun gehabt habt und dem wir nicht ausweichen können. Und zwar das Phänomen, dass sich Hund und Herrchen immer ähnlicher werden, je länger sie zusammen sind. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist schon. Ja. Das denkt man vielleicht, das ist ja Quatsch, aber ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Hund und Herrchen werden sich immer ähnlicher, je länger sie zusammen sind. Sieht man was? Ein bisschen, ha? Ah, hier ist schon deutlicher, oder? Ja. Oder das auch hier. Und das finde ich auch schön. Das finde ich sehr schön, ja. Ja, interessanterweise soll das ja nicht nur bei Hunden und Herrchen so sein, sondern auch wenn so Ehepaare so über 50, 60 Jahre zusammen sind, dass sie sich auch mal ähnlicher werden, ja. Das heißt also, in 20 Jahren, wenn wir das erleben, werde Christian und mich nicht mehr auseinanderhalten können. Ja. Ja. Das klingt vielleicht ein bisschen lustig, ja, aber da steckt natürlich ein wahrer Kern hinter dieser Theorie oder hinter diesem Eindruck, den man da hat. Ja, womit wir uns umgeben, ja, was uns beschäftigt, das prägt uns auch. Ne, das hat Einfluss auf uns, das verändert uns auch in diese Richtung. Und das sieht man eben oft schon rein äußerlich. Ja, zum Beispiel ist mir jetzt aufgefallen, mal ich schon nachgedacht habe, ein bisschen über das, was wir heute so beschäftigen, dass so Leute meines Alters, also ich sage mal jetzt, ich bin noch nicht 60, aber mal um die 60 rum jetzt. Ne? Als ich noch Kind war, und da waren mit 60, waren wir da alt, oder? Ich kann mich erinnern, ne? Die hatten dann so graues Flanellzeug an, Flanellhose, so Rock und so, ne? die Frauen ja solche Dutt. Ne? Also L'Oreal gab es irgendwie noch nicht, die waren alle grauhaarig und so. Zwei Zähne oder Drittzähne hatten die dann schon, ich weiß noch von meinen Großeltern, die hatten da so Glas am Tisch und so. Ne? Wenn man sich heute die 60-Jährigen anguckt, die sind alle topfit, oder? Also das denkt man gar nicht. Und die Sachen haben sich verändert, es ist heute kräftige Farben, auch bei den Älteren und sowas. Ne? Strähnchen im Haar, ja, also da ist Alter überhaupt keine Frage. Und wer ganz hip sein will, da pappt sich irgendwo ein Tattoo drauf. Da spielt es Alter überhaupt keine Rolle mehr heute. Ne? Also was muss, das muss. Meine Großeltern wären, ich sag mal, die wären irritiert. Ja, das kannten die in ihrer Zeit nicht. Es ist natürlich die Frage, was ist der Grund? Ja, auch das ist ja auch gesellschaftlich so ein bisschen, was uns auffällt. Und wir müssen natürlich sagen, dass seit ca. 60 Jahren in unserer Gesellschaft ein sehr starker Fokus auf Jugendkultur herrscht. Das gab es ja vorher gar nicht. Ne? Also so vor 68 oder so gab es das ja gar nicht. Ja, also diese Jugendkultur, die uns auch prägt als Gesellschaft. Ja, also vor dieser Zeit, so, also da waren ja die meisten ja noch gar nicht da, da war da wichtig, was bewährt war, was solide war, was alt ist, ne? Das hatte Wert. Inzwischen ist viel wichtiger, ja, was jung, was gesund und was fit ist. Das ist heute was Wertvolles. Ja, oder? Ist so. Da liegt der Fokus drauf, deswegen wollen wir auch alle jung, fit und schön sein. Ja, reich, wenn es geht auch, aber hat mit dem Alter jetzt nichts zu tun. Oder zumindest so scheinen, wenn wir es denn nicht sind. Ja, ich gucke mir mal Werbung auch ganz interessant an, ja? Da wird also von Hyaluron und so gesprochen. Ja? Ja, was wird den Leuten da alles versprochen? Ja? Also musst du ja bloß Creme ins Gesicht pappen und siehst 20 Jahre jünger aus. Stimmt natürlich nicht, aber das Geld hat man ausgegeben. Ne? Und das hört natürlich nicht beim äußeren Erscheinungsbild auf, ja? Also dass wir uns natürlich diesem Trend anpassen äußerlich, sondern das hat ja auch was mit unserem Inneren, mit unserer gedanklichen Vorstellungswelt zu tun. Das prägt uns auch nach innen hin. Ja, also was Jahrhunderte gedacht wurde und was feststand, ja, das wird heute auch manchmal sehr vehement alles in Frage gestellt und hinterfragt. Ja, und oft nur deshalb, weil es alt ist. Ja, ein Symptom dafür ist ja, dass alles nur noch zählt, was neu ist und was man noch nie gehört hat. Ja, das ist ein Symptom davon, ist immer dieser Spruch, die neuesten wissenschaftlichen Studien amerikanischer Wissenschaftler haben gezeigt. Ja, da fällt ihm schon nicht mehr ein, also wenn es Amerikaner waren und wenn es ganz neu ist, na, dann muss es stimmen. Stimmt nicht immer. Ja. Manchmal muss man sich dann auch dann ein bisschen wieder zurücknehmen. Aber das ist so in uns verankert und da sind wir ja genauso. Wenn es neu ist und wenn es noch nie gehört wurde, dann muss es ja stimmen. Das macht ja auch vor christlichen Erkenntnissen und Lehren nicht halt. Ja. Und da möchte ich mal so jeden in sich fragen, was würdest du dir lieber antun? Würdest du jetzt mal ein Werk von Charles Hutton Spurgeon aus dem 19. Jahrhundert zumuten, ja, so mal lesen, ja, der ja immerhin, ich meine, kennt ihr den? Ja, ganz berühmter Baptistenprediger war das. Und der hat ja doch die Generationen von evangelikalen Christen geprägt. Ja, aus dem 19. Jahrhundert. Würdet ihr lieber so ein Buch lesen oder würdet ihr lieber mal ins Internet gehen und so einen Clip sehen von ganz hippen, als ein ICF oder irgendwas? Was wäre jetzt euch lieber? Ja, kann man ja mal so fragen. Ich will das auch gar nicht als, gegeneinander ausspielen. Ja, wichtig ist ja nur, dass die Botschaft stimmen muss und nicht nur deshalb besser ist und wichtiger ist, weil sie neu ist. Ja. Aber das prägt uns. Und ich denke, daran merken wir, und ich merke das ja auch an mir, ich nehme mich da nicht raus, ja, dass wir nicht im Zustand leben, in dem wir nicht zu beeinflussen sind, auch durch das, was von außen auf uns einwirkt. Ja, und das ist ja nicht immer nur christlich. Ja, das sind ja auch Gedanken der Welt und so. Wir sind zu beeinflussen. Was uns umgibt, womit wir uns beschäftigen, was uns wichtig ist, das prägt uns. Und das prägt unser Denken und das prägt unser Handeln. Man darf die Augen auch nicht verschließen, das muss man sich einfach eingestehen. Und das ist nur die Frage für mich jetzt gewesen, ich hoffe, sie bewegt euch da ein Stück auch, was will denn eigentlich der Herr an dieser Stelle? Ja, was ist ihm wichtig? Von wem sollen wir uns prägen? Wie sollen wir uns prägen lassen? Sollen wir uns auf der Grundlage vergangener Jahrhunderte leben? Ja, also nie irgendwas verändern. Ja, nicht beeinflussen lassen von den Dingen dieser Zeit heute. Ja, und es gibt ja solche, ne, also wenn ich die Amish oder so, oder Hutterer oder, ne, oder andere Gruppen, die sagen, nein, das muss so bleiben, wie im 17. oder 18. Jahrhundert, so leben wir. Ja, keine neuen Einflüsse. Ne? Oder sollen wir uns den Einflüssen dieser Zeit öffnen, modern und gesellschaftsfähig sein, damit wir also auch dieselbe Sprache reden, wie die Leute um uns herum, dass wir sie verstehen und sowas. Ne? Und ist das das Richtige? Immerhin warnt uns ja auch Gottes Wort davor, uns nicht von jedem Wind der Lehre umhertreiben zu lassen. Ja, ist ja auch eine Frage, was bedeutet das? Epheser 4, Vers 14 steht es übrigens. Was ist also das rechte Maß, damit mit den Einflüssen unserer Welt umzugehen, ja, die so auf uns einprasseln? Was ist das rechte Maß? Völlige Verweigerung oder völlige Hingabe? Und ich finde es gut, dass uns der Herr da in seinem Wort eine klare Antwort darauf gibt. Jedenfalls empfand ich das so, und da möchte ich heute gerne drüber reden mit euch. Und lest da mal aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, den Vers 18. Wer eine Bibel hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Ich lese nach der Hoffnung für alle, weil die das doch ganz gut auch rüberbringt. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Was ein Satz, oder? Ja, begeistert mich. Aber gar nicht so einfach zu verstehen. Ja, manche kennen diesen Vers vielleicht auch in der Übersetzung, wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Ja, so hat es Luther übersetzt. Aber ich fand das gut, wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott, spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden, immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Was beeinflusst uns also? Das ist ja eine Frage, ne? Was hinterlässt seine Spuren in unserem Leben? Wie kommen wir zu dem Ziel, das Gott mit uns hat? All diese wichtigen, lebensnotwendigen Fragen werden hier ein Stück beantwortet. Ja, zumindest will ich das mal dann versuchen auch, wenn wir uns das mal genauer anschauen. Geschieht es also dadurch, dass wir viel von hier und von dort oder von diesen und von jenem hören, ja, alles Mögliche auf uns einströmen lassen, also auch im christlichen Bereich, muss ich mal sagen, ja, und dass wir das dann diskutieren, dass wir debattieren, über die wahre Erkenntnis streiten und dass wir unsere Theologie verteidigen, koste es, was es wolle. Kann ja sein, ja. Aber das kann ich jetzt auch in dieser Aussage hier überhaupt nicht erkennen. Wir dürfen aber hören und wissen, dass das Ziel für jeden von uns ist, dass er sagt uns unser Herr, wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel. Ja, wie wir dahin kommen, müssen wir uns noch anschauen. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Es ist also nicht unsere Aufgabe, in der Fülle der Einflüsse um uns herum unser Selbst zu suchen. Das ist ja heute ganz modern. Ich muss mich selbst finden. Ich muss wissen, wer bin ich und so weiter. Ne? Das ist auch nicht unsere Aufgabe, uns selbst zu finden. Wir sollen uns auch nicht einrichten in der eigenen Persönlichkeit oder am Ende sogar noch solche Ansprüche geltend machen. Ihr müsst mich nun mal so nehmen, wie ich bin. Hör ich auch ab und zu mal. Ne? Ja, das ist alles sehr modern. Aber ich denke nicht, dass das Ziel ist, dass der Herr mit uns hat. Und nicht seine Vision über uns. Ne? Das gilt auf jeden Fall, du kannst zu Jesus so kommen, wie du bist, aber auch, niemand muss bei Jesus so bleiben, wie er war. Ja, das ist ja, Jesus möchte uns ja einen Prozess hineinnehmen um uns in sein Bild hinein zu verändern. Und zwar so, ja, wir sollen so verändert werden, dass die Menschen in uns und durch uns ihn selbst, den Christus, erkennen, den Retter, der Leben bringt. Und da bitte ich mal so, also nehmen wir mal ganz kurz die Zeit, ja, das könnt ihr auch gern mitnehmen, noch mal nach diesem Gottesdienst, dass wir uns mal ganz ehrlich in die Augen schauen, also jeder sich selbst, ja, so wie er das kann, ja, dass wir mal so ehrlich vor uns sind und sagen, wie gelingt mir das eigentlich? Wo stehe ich denn da? Habe ich einen Eindruck, ja, dass Menschen in mir den auferstandenen Christus erkennen können? Ich stehe hier nicht als Richter vor euch, ja, sondern als der, der auch unter dieser Frage steht, natürlich. Ja. Wo bin ich da? Wo stehe ich da? Können meine Freunde, meine Nachbarn, meine Kollegen, aber auch meine Geschwister hier in der Gemeinde, und das ist ja nicht unwichtig, ne, in mir Jesus erkennen? Ja, und vor allen Dingen, bin ich jetzt schon so weit und hat sich da in letzter Zeit auch was getan? Ich meine, ich kann natürlich Erlebnisse von vor 20 Jahren, ja, da, ne, aber auch in letzter Zeit. Wer sich da jetzt eingestehen muss, so wie ich jetzt, ne, dass da noch viel Platz nach oben ist, ja, dass er noch einiges an Veränderung bedarf, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Das ist ja nicht gesagt, damit wir jetzt hier deprimierten Kopf hängen lassen, mit mir wird das sowieso nie was, sondern es gibt Hoffnung. Es ist eine Wahrheit, ja, die wir hier erkennen können, im Wort Gottes sowieso, aber auch hier in diesem Vers, den wir gelesen haben, dass wir, obwohl wir sind ja in dem geistlichen Stand, zu Christus zu gehören, mit ihm eins sind, dass es aber auch ein Prozess ist, da hineinzukommen. Ja, wir dürfen das werden, was wir schon sind. Das ist ein Prozess. Ja, manchmal gibt es auch solche Schübe, ja, so sagt man es ja. Ja, dann merkt man, ja, hier ist was, ne? Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber wir sind im Prozess, dahin zu kommen. Ja, also das kann man dann nachvollziehen, auch im Wort Gottes, dass das absolut normal ist. Wir sind nicht von jetzt auf gleich vollkommen, sondern wir sind einem Prozess, da hineinzukommen. Der griechische Begriff, der hier in diesem Vers, den ihr vor mir euch seht, steht mit verwandelt werden, der damit verwandelt werden übersetzt wird, metamorphoimeta heißt der, ja? Metamorphose kennt ihr sicher, metamorphoimeta, der beschreibt von der Zeitform her diesen Prozess. Das ist also etwas, was andauert. Ja, und es ist eine passive Sache. Das geschieht an uns. Wir verwandeln uns nicht selber, sondern es geschieht an uns. Ein Prozess, den der Herr an uns vollzieht. Also Emotionen wieder runterfahren. Ja. Wir sind im Prozess. Wir sind auf dem Weg. Auf den muss man sich natürlich machen, ja, und den darf man gehen. Und man darf die Sehnsucht haben, auf diesem Weg, in diesem Prozess weiterzukommen. Das ist alles sicher wichtig. Ja, aber wir sind auf dem Prozess, den der Herr an uns tut. Es braucht allerdings gewisse Voraussetzungen, ja, um auf diesem Weg, in diesem Prozess zu sein, um da vorwärts zu kommen. Und die wollen wir uns mal anschauen. Die allerwichtigste Voraussetzung für die Veränderung unseres Lebens und unseres Wesens, ja, steht hier ganz deutlich, dass wir mit unverhülltem Gesicht vor Gott stehen. Das ist eine Voraussetzung für unsere Verwandlung, für den Prozess, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Ja, dass wir mit unverhülltem Gesicht vor Gott stehen. Was heißt das und wie geht das? Das ist schon eine Frage, die ihr mir jetzt gestellt hättet, ja, wenn wir jetzt im Bibelforum sitzen würden. Paulus bezieht sich hier mit diesem Ausdruck, ja, mit unverhülltem Gesicht vor Gott zu stehen, auf eine Geschichte über Mose im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, kann man mal nachlesen zu Hause, ist sehr spannend. Also Mose hat eine Gottesbegegnung auf dem Berg Sinai, kommt wieder herunter, ja, und sein Gesicht strahlt, ja, von dieser erlebten Herrlichkeit, also strahlt so, dass die Israeliten das gar nicht aushalten können. Ja, und deswegen tut er sich also eine Decke übers Gesicht, ja, damit die überhaupt mit ihm umgehen können. Und so. Auf diese Geschichte bezieht sich also Paulus hier. Mancher kennt den Bericht bestimmt auch. Es gibt allerdings auch wichtige Unterschiede, auf die Paulus ja auch hier hinweist, zwischen der Situation der Gemeinde und der, in der Mose gestanden hat. Mose durfte nur ganz alleine auf den Berg Sinai gehen. Das war extra gesagt, nur du alleine. Ja, alle anderen müssen sterben, die dürfen diese Grenze nicht, ne, nicht überschreiten, sonst müssen sie sterben. Nur du alleine darfst dahin gehen. Und selbst der Blick für das Mose, der war eingeschränkt. Ja, er stand also vor Gott, also hat mit ihm gesprochen, sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, sagt Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und was muss Gott sagen? Das kannst du nicht. Wenn du mein Angesicht siehst, musst du sterben. Aber Gott hatte Gnade und hat gesagt, pass auf, stell dich hier in diese Felsenspalte, ich ziehe an dir vorbei und halt meine Hand, ja, dass dir nichts geschieht. Und wenn ich vorbeigezogen bin, dann kannst du meinen Rücken sehen, hinter mir hersehen. Und das alleine, dieses Hinterhersehen, hat gereicht, dass diese Herrlichkeit sein Gesicht so strahlen ließ, dass die anderen Israeliten nicht aushalten konnten. Ja, das ist die Situation, die Paulus jetzt hier ins Gedächtnis ruft. Ja. Und wenn man sich das nochmal, diese Geschichte vor Augen hält, wisst ihr, was Paulus uns mit dem Satz, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott, uns als Gemeinde eigentlich zusagt? Was sagt er uns dazu? Hier ist viel mehr als Mose. Hier ist viel mehr als Mose, oder? Mose durfte nur allein vor Gott treten, er durfte ihn nicht sehen, er durfte ihn nur von hinten sehen. Wir alle, wir als Gemeinde, wir stehen vor Gott. Vor Gott. Wir schauen in sein Angesicht. Ja, Mose konnte Gott nicht direkt sehen, musste hinter ihm hinher schauen und uns wird zugesagt, wir stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Keine Barriere mehr. Keine Trennung. Wieso können wir das? Wieso können wir das und vergehen nicht wie die Israeliten oder wie Mose, wenn er das getan hätte? Weil Jesus uns hineinnimmt in seine Heiligkeit. Der Sohn stand immer vor dem Vater von Anbeginn an. Er war wesensgleich mit dem Vater oder ist auch wesensgleich. Ihm kann das nichts anhaben, weil er selbst auch heilig ist. Und wir sind in die Heiligkeit Jesu hineingenommen. Das hat Jesus was gekostet. Wir sind gerecht geworden vor Gott, weil er sein Leben selber hingegeben hat. Weil er unsere Schuld getragen hat. Weil er diese Schuld abgetragen hat. Ich kann mich noch als Jugendlicher erinnern, da sind wir manchmal so Disco oder zu irgendeiner Fete gegangen und so. Ne? Und da standen dann so Türsteher vor der Tür, ne? So Schränke und so. Ne? Da hatte ich keine Chance. Ich war recht drahtig war ich. Und wenn du da keinen kanntest, kamst du nicht rein. Ne? Aber du hattest einen Kumpel und der Kumpel, der kannte die und hat gesagt, pass mal auf, der gehört zu mir, der darf mit rein. Dann haben wir gesagt, okay, darfst mit rein. Jesus sagt, der gehört zu mir, die gehört zu mir. Ich darf durch ihn mit unverhülltem Angesicht vor Gott stehen. Da ist mehr als Mose. Wahnsinn. Wahnsinn. Wissen wir das überhaupt, was das für ein Privileg ist? Wer sich unter das Kreuz Jesu stellt, der ist gereinigt und geheiligt, der darf vor das Angesicht Gottes treten, ohne dass es ihn zerstört. Das ist ein Privileg. Feiern wir das. Ja, auch in unseren Anbetungszeiten, persönlichen, zu Hause, hier als Gemeinde, feiern wir das. Herr, wir dürfen vor dir stehen. Nun ist die Herausforderung, dass wir in dieser sichtbaren Realität, Herr Falk sagt das ja vor uns schon, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, immer mehr das werden dürfen, was wir in der übernatürlichen Realität Gottes schon sind. Ja, da muss ich ein Bild übereinander schieben. In der übernatürlichen Realität Gottes sind wir das schon. Wir sind heilig, wir sind gerettet, wir sind vor dem Angesicht Gottes. Ja, und es kommt darauf an, dass wir in der sichtbaren Realität, die noch geprägt ist von Unvollkommenheit und Versagen, ja, dass sich das Bild übereinander schiebt. Und dass sich das auch in dieser Welt immer mehr und mehr zeigt. Und dazu ist die Voraussetzung, dass wir uns auch vor Gott stellen und auf ihn schauen. Das, was wir dürfen, sollten wir auch tun. Immer mehr auf ihn schauen. Es gibt ja auch so viele Dinge, ja, auf die wir in dieser Welt schauen dürfen. Nicht zuletzt können wir auch auf uns selber schauen. Ja? Wer hat keinen Spiegel zu Hause, wo er sich jeden früh anguckt und sich hoffentlich erkennt, wenn er aufsteht? Ne? Ja? Wir können auch auf uns selber schauen, auf ganz viele Dinge, ja, die uns ja anbrüllen hier. Ne? Schau mich an. Aber das entspricht nicht unserem Sein in Christus. Wir sollen auf ihn schauen, auf auf Gott schauen. Er will uns prägen, er will uns verändern. Und so kommen wir auch ans Ziel am Ende, dass wir in diesem Prozess immer weiterkommen. Also schauen wir auf ihn und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Das ist natürlich eine Frage der Praxis, ja? Vor dem Herrn stehen, auf ihn schauen, wie geht denn das? Wie geht das? Jesus beantwortet diese Frage mal dem Philippus, der dasselbe Anliegen hat, ja, sondern wie mache ich denn das? Ja, und das sagt er zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater. Was sagt Jesus? Das wisst ihr bestimmt alle. Ja, also Jesus sagt, ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Deswegen ist ja Jesus gekommen, in seiner menschlichen Gestalt auch, ne? Hat die Jünger in seine Jüngerschaft genommen. Ja, gesagt, kommt, lebt mit mir zusammen, ja, teilt mit mir das Essen. Das, ne? Wie gesagt, Adam ist immer so da. Wundert mich immer, dass wir die Serie Chosen zusammen gucken, ja, und so, und dann kann man das mal so nachvollziehen, wie das lief. Ja, bei allen Fragen, die ich auch habe, ist alles gut. Ja, ja, Jesus nimmt uns mit hinein, damit wir den Vater sehen können, vor ihm stehen können. Wir folgen ihm nach, wir tun, was Jesus tat. Ja, wir halten den Blick auf Jesus gerichtet, weil wir in ihm den Vater sehen. Ja, wenn wir Jesus sehen, stehen wir im Angesicht vor unserem Gott. Und so kann der Heilige Geist mehr und mehr verwandeln, ja, in uns, dass die Menschen in uns ihn und in unserem Leben sein Handeln erkennen. Amen. Ja, so ist das. Wie das geschieht, dazu ist mir das Bild des Spiegels ganz deutlich geworden, das Paulus hier gebraucht. Ja, wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder, sagt er. Wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Das ist ja unser Privileg, aber auch unsere Aufgabe. Und der Begriff des Widerspiegelns, ja, der findet sich also übrigens genauso im Grundtext. Ja, das steht da im Grundtext drin. Also Paulus gebraucht diesen Vergleich des Spiegels. Wenn es also unsere Aufgabe ist, ein Spiegel zu sein, damit also Gott sich in uns widerspiegelt, ja, da kann man ja mal fragen, wozu ist denn eigentlich ein Spiegel da? Wozu gebraucht ihr einen Spiegel? Ja, die meisten würden sicher sagen, dass man sich mal angucken kann, früh im Bad, ja, dass man weiß, was man waschen muss und vielleicht vor dem Kleiderschrank, dass man weiß, sitzt der Schlips richtig und sowas. Ne? Das ist ja sicher nicht gemeint, ja, also dass wir uns selber hier betrachten. Aber ein Spiegel ermöglicht auch, etwas zu sehen, was sonst nicht sichtbar wäre. Ja? Ich brauche mal einen Freiwilligen. Maja, du hast dich gemeldet, das ist schön. Stell dich doch mal hier vor diesen Leuchtkranz da, ne? Also ich kann ja jetzt Maja an sich nicht sehen. Ich gucke euch an, ich kann Maja nicht sehen, oder? Maja kann mich auch nicht sehen. Also nur von hinten. Ne? Aber meine beste Seite ist, glaube ich, auch. Das musst du entscheiden. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Spiegel habe, ja, dann kann ich Maja sehen, stimmt's? Und du siehst mich auch, oder? Danke, das war's schon. Hat nicht wehgetan. Ja. Aber das ist mein Beispiel. Ja. Wozu ist ein Spiegel da? Ich kann Dinge sehen, die nicht meiner Blickrichtung sind. Und kann Dinge sichtbar machen, die ich sonst nicht sehen würde. Ja, und das ist unser Auftrag. Wir stehen vor Gott, von Angesicht zu Angesicht. Und es gibt so viele Menschen, die das natürlich nicht können, weil sie nicht durch Christus diese Möglichkeit haben, die ja sterben würden. Aber ja, die also im Abseits stehen, können durch uns den Spiegel Christus sehen, oder? Das ist unsere Aufgabe. Finde ich toll, wie Paulus das beschreibt. Kann man sich vorstellen. Wir sind der Spiegel, in dem die Welt den Christus sieht, weil sie selbst nicht mit unverhülltem Angesicht vor Gott stehen kann. Ja, und dann könnt ihr sagen, oh, das will ich auch. Ja. Nun stellt sich allerdings ein bisschen die Frage nach der Qualität des Spiegels, ne? Also ich habe hier, den habe ich Christiane geklaut aus dem Bad, ne? Den braucht die, um sich ihr Gesicht zu malen für ihr Haus. Und das ist natürlich, ist natürlich jetzt sehr hohe Qualität. Ja, muss ja auch sein im Bad, ne? Da muss man jede Pore sehen, ne? Und dass hier auch alles sauber ist und so weiter, ne? Aber es gibt natürlich auch andere Spiegel. Das ist übrigens auf der Seite ein anderer Spiegel, ja? War schon von euch jemand schon mal im Spiegelkabinett, so auf Rummel? Ja, das ist ja auch interessant. Ja, da gehst du rein, habe ich mal mitgebracht, sogenannte Zerspiegel. Ja, da gehst du also rein und du erkennst da zwar ungefähr, was da so ist, ne? Aber natürlich ist das ja nicht die Realität, oder? der sieht, also das ist, glaube ich, einfach, die sehen ja nicht so aus. So kurze Beine, langer Bauch oder so, ne? Hohe Stirn oder zerknautschtes Gesicht, so sehen die ja nicht aus. Aber der Spiegel spiegelt das so wieder. Warum? Warum? Weil der Spiegel fehlerhaft ist. Ne? Der ist fehlerhaft. Also meistens haben die dann irgendwelche Krümmungen drin oder so, oder ne? Also konkav und konvex und so, wer sich damit auskennt. Ja? Und dann spiegelt dieser Spiegel ein verzerrtes Bild wieder. Das passiert uns, oder? Oder manchmal vielleicht, ich weiß nicht, ob noch jemand Großeltern hat mit dem Dachboden, da geht man mal hin und da findet man so einen alten Spiegel, ja, der dann so halb blind ist oder so abgeplatzte Flecken, wo dann der Rost schon ein bisschen durchkommt oder so. Ja, oder auch zersplitterte Spiegel, ja, die schon mal runtergefallen sind. All das sind ja auch Spiegel. Ja, aber die dann bloß Bruchstücke der Wirklichkeit oder auch verfälschte Wirklichkeit widerspiegeln. Und da stellt sich mir die Frage, ja, ich bin Spiegel, das darf ich sein, weil Christus mich hineingenommen hat, ja, vor dem Herrn zu stehen, vor Gott zu stehen mit unverhülltem Angesicht, und ich darf das widerspiegeln. Die Frage ist, was bin ich für ein Spiegel? Bin ich ein Spiegel, der die Wirklichkeit Gottes widerspiegelt, oder eine verzerrte Wirklichkeit? Oder eine zersplitterte Wirklichkeit? Ne? So ein zersplitterter Spiegel steht ja ganz gut für all die Brüche und Verletzungen unseres Lebens. Ja, und dann stehen die nicht mehr gerade zueinander, ne? Und dann spiegeln die dann nicht mehr die volle Wirklichkeit wider. Also wir sind Spiegel, die Frage ist, was für Spiegel? Was spiegel ich wider? Im Gegensatz zu solchen alten Spiegeln, ja, gibt es für uns Hoffnung. Also da kann man nichts mehr machen, wenn der immer so runtergefallen ist dort, ne? Da kann man nur weghauen. Aber das war Gott zu schade. Ja, uns ist zugesagt, dass wir im Angesicht vor Gott stehen, verwandelt werden, immer mehr hineinzukommen in das Bild, ja, immer besser wieder zu spiegeln. Das heißt, dass durch das Wirken des Geistes wir entzerrt werden, geheiligt, gereinigt werden, damit Jesus in uns immer besser erkennbar ist. Das ist das Ziel. Gott schmeißt uns nicht weg, weil wir Fehler haben, ja, wie die Spiegel, sondern er kann durch seinen Geist uns entzerren, heiligen, reinigen, damit Jesus in uns immer besser erkennbar wird. Und dabei wirkt der Heilige Geist zweifach in uns, in zweifacher Weise. Ne? Also Paulus schreibt das ja, durch den Heiligen Geist geschieht das. Ja, im Stehen mit unverhülltem Angesicht vor Gott, das Privileg, ja, ihn wahrzunehmen. Und dann geschieht diese Verwandlung durch den Heiligen Geist. Und das geschieht in zweifacher Weise an uns. Zum einen natürlich ganz direkt. Gott schickt seinen Heiligen Geist, er sendet ihn in unser Herzen hinein, wir dürfen hineingenommen werden, ja, in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, damit der Einfluss uns verändert, unseren Charakter verändert, ja, am besten bei Paulus beschrieben, die Jugend beschäftigt sich gerade damit, mit den Früchten des Geistes, ja, wie er unseren Charakter verändert, unser Sein verändert. Aus Streitsucht wird Sanftmut, aus Feindschaft wird Liebe, aus Eifersucht wird Güte und so weiter. Ne? Kann man sich da gut nachlesen. Das macht der Heilige Geist an uns. Wenn wir so vor dem Angesicht Gottes stehen und uns ihm aussetzen, dann werden wir da verwandelt, ja, gereinigt, geheiligt, wenn wir es denn zulassen. Keine Decke mehr, keine Abgrenzung. Gottes Herrlichkeit darf uns verändern, direkt durch seinen Geist. Das Zweite ist, wie der Heilige Geist wirkt an uns, dass wir da hineinverwandelt werden, ist, dass wir als Gemeinde zusammen sind, um einander auf diese Weise zur Reife und zur Einähnlichkeit mit Christus zu bringen. Das ist ganz eindeutig ein Weg, ja, wie der Heilige Geist uns wirkt, nämlich durch die Gemeinschaft in der Gemeinde, aneinander und füreinander. Gott gibt uns Gaben, nicht dass wir uns selber dienen, sondern dass wir unseren Geschwistern dienen. Soll ich das schon mal gehört? Ja, ich hatte es schon mal gesagt. Aber das muss in uns irgendwie rein. Ja? Wir sind sehr individualistisch geprägt. Ja? Und sehr, also, ne? Aber Gott gibt mir die Gabe von dem und dem, damit ich dir diene und euch diene. Und ich habe dann einen blinden Fleck, ja, wo ich andere habe, die mir mit ihrer Gabe dienen, damit wir gemeinsam hinwachsen. Er gibt uns unsere Gaben nicht für den Eigengebrauch, sondern dafür, den Bruder oder die Schwester vorwärts zu bringen, zu verwandeln. Das Neue Testament spricht immer wieder von Ermunterung, von Ermahnung, von Hilfe, von Trost, von Unterstützung, Korrektur und so weiter. Ein Beispiel dafür gibt uns Paulus in Epheser 4, Vers 29 mit. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Ja, also dient einander. Ja, schreibt euch nicht ab, sondern habt gute Gedanken und gute Worte. Natürlich habe ich auch unwillkürlich an diese ganz bekannte Stelle gedacht, in Epheser 4, Vers 12, wo Paulus über den Plan Gottes redet, wie wir miteinander mit unseren Gaben helfen, um Christus immer besser wiederzuspiegeln. Und da steht, also Vers 11 und 12, Epheser 4, er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Könnt ihr gerne nachlesen. Kurz gesagt, Gott gibt jedem von uns Gaben, damit wir sie gebrauchen, den anderen zur Reife zu bringen. Nicht mich, den anderen. Und der andere hat Gaben, die mich zur vollen Reife bringen. Was für eine Beschreibung, wozu Gemeinde da ist, oder? Also erstmal natürlich hier als Ortsgemeinde, auch darüber hinaus kann man auf jeden Fall auch sagen, ne? Aber erstmal hier als Ortsgemeinde. Bei Paulus geht es immer um ganz konkrete Sachen. Ja, er hat geistliche Prinzipien aufgezeigt und sagt dann, so wenden wir die Bitte an in der konkreten Ortsgemeinde. Was für eine Beschreibung, was Gemeinde ist. Gemeinde ist kein notwendiges Übel, auf das ich zur Not auch mal verzichten kann. Sage ich, gehe ich halt woanders hin oder was weiß ich, gucke ich mir im Fernsehen was an. Ist kein notwendiges Übel. Gerade die Unterschiede in Gaben und Begabung der Einzelnen machen es möglich, ja, dass alle immer mehr auf Christus hin wachsen. Wir haben blinde Flecken. Jeder hat blinde Flecken. Ja, und die blinden Flecken werden ergänzt durch Geschwister, ja, die das uns darauf hinweisen, die es übernehmen für uns und so weiter. Ne? Interessant finde ich also im Epheser 4, Vers 11, wo das also Gott hat gesetzt, ja, Apostelbriefen, da übersetzt die Hoffnung für alle, und das finde ich interessant. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Christus beschenkt seine Gemeinde mit Menschen, die Gaben haben, die anderen dienen. Wir müssen den Bruder, die Schwester nicht als Belastung empfinden, sagen, okay, Christus hat mir aufs Ohr gedrückt, ich muss irgendwie damit umgehen. Ja. Sondern es ist ein Geschenk. Fällt uns manchmal schwer, ich weiß das auch, ja, aber es ist ein Geschenk. Wir sind einander geschenkt. Weil Gott eine Absicht damit hat. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Wir alle zusammen, niemand einzeln. Ja, wir dürfen uns nicht in die Irre führen lassen von der Individualität unserer Zeit, mein Gott und ich. Wir alle, wir sind gemeinsam. Wisst ihr, es kommt darauf an, wenn ich den Spiegel meines Bruders, meiner Schwester ein bisschen trüb finde, ne, dann gehe ich nicht hin und meckere und sage, ich kann nicht gebrauchen und gebe mir Kick, sondern gehe ich hin mit meinem Läppchen und dann putze ich das. Ja, oder? Und der andere reibt ein bisschen an mir rum. Aber nicht, weil er mich wund machen will, sondern damit es besser wird. Wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor der Herrlichkeit Gottes. Gemeinsam. Da sind wir nicht allein, können gar nicht allein sein. Das heißt, wenn du ärgerliche Gedanken über deinen Bruder, deine Schwester im Glauben hast, ja, ist das angemessen im gemeinsamen Stehen und Schauen auf den herrlichen Herrn. Ist das angemessen? Was prägt dich da eigentlich? Wenn du jetzt Gemeinde denkst, die gemeinsam vor dem herrlichen Angesicht Gottes steht, was prägt dich da? Diese Freude, ja, ohne Grenze, ohne irgendeine Barriere vor Gott zu stehen und das mit den anderen zu erleben, ja, oder was prägt dich? Wie gesagt, das sind alles Sätze, die ich mir selber auch sage. Ne? Also, das um euch nur zu entlasten. Ja. Sollten wir uns da nicht miteinander freuen? Stellen unsere kleinen menschlichen Unterschiede das in Frage, ja, was eigentlich das größte Privileg ist, was wir gemeinsam haben, vor Gott zu stehen, ihn wiederzuspiegeln. Wir sind nicht, also ich spiegel Gott nicht wieder, das kann ich gar nicht. Wir gemeinsam spiegeln Gott wieder. Wir sind alle so, also wie so eine Art Spiegelmosaikwand. Kennt ihr das? Ja, wie so eine Art Spiegelmosaikwand sind wir. Wenn du fehlst, kann die Welt das Angesicht Gottes nicht erkennen. Und wenn ich dich rauskicke, weil ich sage, der klebt hier schief, dann bin ich dafür verantwortlich, dass die Welt das Angesicht Gottes nicht erkennen kann. Nicht in aller Fülle. Die Gemeinde ist der Platz, ja, wo wir dasselbe erleben dürfen, gemeinsam vor Gott zu stehen, seine Herrlichkeit zu erfahren. Ja, und gerade auch, ja, wenn es manchmal so ein bisschen reibt, aber die Frage ist, was prägt uns eigentlich, was ist uns eigentlich wichtig? Ne? Diese Richtung oder diese Richtung, was ist wichtiger? Ja, also. Und wir dürfen erleben, dass die Welt in uns erkennt, auch wenn es noch unvollkommen ist, wie Gott ist. Und deswegen, ja, so ein bisschen meine Bitte, ja, dass wir unsere Lebensspiegel putzen, gegenseitig, ja, uns helfen, in diesen Prozess vorwärts zu kommen, statt einander als unbrauchbar abzuwerten. Ja, wir brauchen einander. Und damit es noch ganz praktisch wird, würde ich euch mal bitten, vielleicht jetzt nicht gerade die, die nebeneinander sitzen, weil das sind meistens per Paare, ne, sondern mal nach vorne, nach hinten, dreh dich doch mal um. Ja, wir können mal aufstehen zusammen. Ja, und bitte, ich drehe mal auf. Vielleicht mal jemanden, mit dem man nicht jeden Tag zusammen ist. Und sagt, pass mal auf, ich erkenne, also wir sagen mal drei Dinge. Ein erster, einer dem einen und dann der andere dem anderen. Drei Dinge. Ich erkenne in dir einen Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Können wir das mal einander sagen? Ja, also jetzt, pass auf, das zweite ist, ja, ich werde dir helfen, immer klarer Christus wieder zu spiegeln. Und das dritte, ich lasse mir von dir helfen, immer mehr Christus wieder zu spiegeln. Die drei Sachen, du bist, ich helfe dir, du hilfst mir.